Guten Morgen. Freuen wir uns, dass wir wieder Gottes Wort gemeinsam betrachten dürfen. Und ich hoffe, dass, wie wir vorhin gesungen haben, dass dieses Wunder geschieht, dass das Wort Gottes lebendig wird unter uns, in unseren Herzen, dass es uns bewegt, dass wir ermutigt werden, herausgefordert werden und dass wir gestärkt werden im Glauben. Und da haben wir heute einen wunderbaren Text vor uns. In Johannes Kapitel 13 sind wir jetzt. Wir bewegen uns ja durch das Johannesevangelium und sind jetzt schon bei Kapitel 13 angelangt. Und ich möchte mit euch heute Morgen die ersten 17 Verse mit euch lesen und auch betrachten. Und ich denke, wir lesen den Text erstmal und dann bete ich nochmal und dann steigen wir ein in unseren Text. Johannes Kapitel 13 ab Vers 1 bis Vers 17. Vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Da kommt er zu Simon Petrus und dieser spricht zu ihm: Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber danach erkennen. Petrus spricht zu ihm: Auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm: Wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle, denn er kannte seinen Verräter, darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Nachdem er nun ihre Füße gewaschen und sein Obergewand angezogen hatte, setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen: Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer als der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Lasst uns nochmal beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir zu dir kommen dürfen als deine Kinder. Danke, dass du uns begegnen möchtest in deinem Wort heute Morgen. Und du siehst diesen Text, du siehst, da steckt so viel drin und wir können nicht annähernd verstehen wirklich, was du uns alles heute sagen möchtest. Hilf mir, Herr, dass ich das Wesentliche wenigstens rüberbringen kann in all meiner Schwachheit. Und dass du uns begegnest, unsere Herzen erreichst, uns veränderst in unserem Denken, in unserem Handeln. Und dass wir am Ende auch so sagen können: Selig sind die, die, wenn ihr das wisst und auch tut. Schenke du dazu die Gnade, in Jesu Namen. Amen. Wir sind jetzt an einem Wendepunkt im Johannesevangelium. Bis Kapitel 12 ging es hauptsächlich um den Auftrag, den Jesus hatte, als er in diese Welt kam für sein Volk Israel. Er kam, heißt es in Johannes 1, in sein Eigentum. Und was geschah, als er in sein Eigentum kam? Die Seinen nahmen ihn nicht an. Und Jesus hat in diesen ersten 12 Kapiteln versucht, das Volk Gottes zu erreichen. Er sagte: Ich zum Beispiel, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Oder er sagte: Ich bin das Brot des Lebens. Wer von mir isst, wird niemals was? Hungern. Aber sie wollten ihn nicht. Und diese ersten 12 Kapitel im Johannesevangelium beschreiben praktisch fast über drei Jahre seines Dienstes, wo Jesus sich diesem Volk immer wieder offenbarte, durch Zeichen, durch Wunder, durch das Wort, durch sich selbst, aber mit relativ wenig Erfolg, muss man einfach so sagen. Und das hatte Gründe. Denn Jesus ist in die Welt gekommen und für die Menschen gekommen, um für sie zu sterben. Und das ist jetzt, wo wir uns hinbewegen. Ab Kapitel 13 werden uns nur noch die letzten Stunden seines Lebens beschrieben. Von Kapitel 13 bis Kapitel 18 bewegen wir uns eigentlich nur noch einen Tag oder anderthalb Tage, bevor Jesus am Kreuz hängen wird. Und er widmet sich jetzt nicht mehr dem Volk, der Öffentlichkeit, sondern er macht was? Er verbringt die letzten Stunden mit denen, die er am meisten liebte, mit seinen Jüngern. Und das wird uns jetzt in Kapitel 13 bis Ende 17, 26 beschrieben, wo Jesus nochmal alles hineinlegt in das, was ihm wichtig ist und was die Jünger wissen müssen, um diesen Auftrag später dann auch weiter fortführen zu können. Und wenn jemand kurz vor seinem Tod steht, dann redet er nicht über belanglose Dinge, dann redet er nicht über das Wetter oder über Finanzprobleme, sondern er redet über Dinge, die wirklich wichtig sind. Und das tut der Herr Jesus jetzt. Er widmet sich seinen Jüngern und investiert in sie und gibt ihnen wichtige Lektionen mit, die sie wissen sollten und müssen, damit sie vorbereitet sind für das, was kommt. Und das sind herrliche Abschnitte. Und wir werden mit Sicherheit eine Menge daraus lernen und eine Menge für unser Leben auch anwenden können, hoffe ich. Vielleicht nochmal zum Hintergrund, bevor wir jetzt in den Text reingehen, und ich möchte da drei wichtige Punkte herausnehmen. Die anderen, die synoptischen, sagt man ja, die anderen drei Evangelien berichten uns, dass kurz vor diesem Ereignis, was hier beschrieben wird, wo Jesus mit seinen Jüngern zum letzten Abendmahl zusammenkommt, sie eine interessante Diskussion hatten. Weiß jemand zufällig, welche Diskussion sie kurz vorher hatten? Die Jünger, bevor sie auf dem Weg Richtung dem Obermahl oder dem Obersaal zum Abendmahl gingen? Wer höher ist? Wer der Größte ist? Interessante Diskussion. Und ich finde es interessant, dass gerade hier in diesem Kontext, und da entfaltet sich ja auch dieser Text noch umso mehr, dass die Jünger kurz bevor dieses Ereignis stattfindet, wo Jesus ihnen in die Füße wäscht, sie darüber diskutieren, wer der Größte ist. Und Jesus gibt ihnen jetzt eine ganz wichtige Lektion, was wirklich Größe ist, aus Gottes Sicht. Und das wollen wir uns anschauen. Ich habe diese Predigt überschrieben, und alleine dieser Satz ist wahrscheinlich schon eine Menge Zeit wert, um darüber nachzudenken. Der Schöpfer wäscht die Füße seiner Geschöpfe. Der Schöpfer wäscht die Füße seiner Geschöpfe. Alleine darüber nachzudenken, bringt uns hoffentlich unser Herz in Bewegung. Und wir können dann auch sagen, der Herr wäscht die Füße seiner Jünger, der Lehrer wäscht die Füße seiner Schüler. Hier sehen wir das Herz Jesu offenbart. Und wir wollen uns dieses jetzt genauer anschauen. Und ich möchte das in drei Phasen sozusagen behandeln mit euch. Der erste Abschnitt ist von Vers 1 bis 3. Ich lese ihn nochmal vor. Da finden wir meines Erachtens die Grundlage wahren Dienens. Die Grundlage ist immer wichtig. Warum tue ich, was ich tue? Es geht nicht nur um das Tun selbst, sondern auch, warum tue ich etwas? Das ist Gott wichtig. Und das wird uns hier beschrieben. Und ich möchte das kurz mit euch betrachten. Da heißt es, vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hatte. Und hier sehen wir eine ganz wichtige Aussage. Und das ist wichtig, dass wir darüber nachdenken. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, da Jesus wusste, dass ihm der Herr alles in die Hände gegeben hatte und dass er vom Vater ausgegangen war und zu Gott hinging. Ich habe mir die Frage gestellt, warum hat Johannes so viel Zeit damit verbracht zu erklären, wo Jesus herkam und wo er hinging. Er beschreibt ja hier eigentlich, dass Jesus nicht seinen Anfang gefunden hat, als er geboren wurde, sondern dass er von Ewigkeit her ist. Und dass er der einzige Mensch war auf dieser Welt, der genau wusste, woher er kam und wohin er ging. Keiner von uns kann das sagen und konnte das sagen. Der Herr Jesus war der Einzige, der sagen konnte, ich weiß, woher ich komme und ich weiß auch, wohin ich gehe. Weil er ewig existierte und vom Vater kam. Und es wird hier beschrieben, dass seine Motivation, seine Liebe war zu seinen Jüngern. Bis zum Ende. Das Ende ist dann das Kreuz, wo der höchste Ausdruck seiner Liebe stattfindet. Das Kreuz, wo er sein Leben gibt. Als Lösegeld für viele. Aber hier, diese Liebe wird hier beschrieben, er liebte die Seinen und das ist eine besondere Art von Liebe. Es war diese Liebe, die es geschafft hat, aus Versagern Heilige zu machen. Denn die Jünger waren alles andere als so die Superheiligen. Und Petrus wird das relativ schnell nochmal erfahren müssen, denn am Ende von Kapitel 13 sagt Jesus zu Petrus, bevor der Hahn kräht, wirst du was? Mich dreimal verleugnen. Obwohl Petrus 3,5 Jahre mit Jesus auf engstem Raum zusammenlebte und er eine enge Beziehung hatte, war er bereit, ihn zu verraten, zu verleugnen. Diese Art von Liebe, das ist die Liebe, die uns durchträgt und die auch dich trägt. Ist das nicht herrlich? Dass Gott uns, dass Jesus dich liebt mit all deinen Schwächen, mit all deinem Versagen. Und an dir festhält. Von der Art von Liebe reden wir hier. Die nicht aufgibt, die festhält. Und das ist die Basis, von der aus Jesus jetzt auch diesen Akt der Liebe sozusagen demonstriert. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Die Basis alles Handelns im Leben des Herrn Jesus war die Liebe zu seinem Vater. Das war sein Herzensanliegen. Und das sollte auch unser Herzensanliegen sein. Bei all dem, was wir tun. Ich war gestern im Altenheim, wo wir regelmäßig hingehen, seit 1,5 Jahren jetzt, um Gottesdienst zu feiern, einmal im Monat in Bad Nenndorf. Und als ich mich so in der Vorbereitung war für diesen Gottesdienst, da habe ich mir so gedacht, habe ich eigentlich noch eine Last für diese Menschen? Das sind alte Menschen, oft auch kränklich und stehen alle kurz vor der Ewigkeit. Und ich habe gesagt, Herr, habe ich eigentlich noch eine Last? Spüre ich da noch etwas? Oder gehe ich da nur hin, weil ich hingehen muss? Und ich habe Gott gebeten, gib mir wieder neu eine Last für diese Menschen. Ich weiß nicht, wie viel da noch durchdringt, wenn ich zu ihnen rede. Sie stehen kurz vor der Ewigkeit. Ich weiß nicht, ob ich den nächsten Monat einige von denen nicht mehr sehen werde. Das ist so wichtig. Gott ist nicht nur interessiert daran, dass wir das Richtige tun, sondern er ist auch interessiert daran und vielmehr noch interessiert daran, warum wir es tun. Und da gibt es viele Beispiele im Neuen Testament. Wenn wir geben, dann soll die rechte Hand nicht wissen, was die linke tut. Warum? Oder wenn wir beten, sollen wir nicht draußen in die Öffentlichkeit gehen, damit wir alle gesehen sind, sondern wo sollen wir hingehen? In die Stille, in die Kammer, die Tür zuschließen. Und Gott sieht das Verborgene, das Herz. Und so könnten wir eine Stelle nach der anderen durchgehen. Gott ist wichtig, dass wir das, was wir tun, aus Herzensliebe zu Gott tun und zu unserem Nächsten. Und das sehen wir hier auch, der Herr Jesus oder Johannes durch den Heiligen Geist legt hier eine Grundlage, eine wichtige Grundlage. es gilt immer wieder neu zu entdecken. Und ich glaube, wir brauchen immer wieder auch diese Ermutigung, diese Herausforderung, uns selber auch mal auf den Prüfstand zu stellen. Warum tue ich, was ich tue in der Gemeinde? Ist mir das wirklich noch eine Last von Gott gegeben oder tue ich es nur, weil ich es tun muss? Und das wäre schade. Und das wirkt sich auch aus, wenn wir Dinge tun, einfach nur, weil wir sie tun müssen. Ich gebe euch nochmal ein Beispiel, um das abzuschließen, diese Grundlage, die wir hier finden. Ein Vater hatte einen Konflikt mit seinem Sohn, soll ja vorkommen. Ja, vor allem, wenn sie älter werden. Und sie sitzen beide am Tisch und die Diskussion wird hitziger. Und irgendwann in der Diskussion steht der Sohn auf und sagt, das sehe ich nicht so, Vater. Was sagt der Vater? Mein lieber Sohn, du setzt dich jetzt. Was macht der Sohn? Er setzt sich hin. Und dann sagt er zu dem Vater, Papa, äußerlich sitze ich, innerlich stehe ich noch. Was so viel sagen will, ist, er hat nicht so viel damit erreicht. Und das ist es eben, diese Herzenshaltung. Ja? Es gilt, das Herz des Kindes zu erreichen. Wir können äußerlich Dinge verändern in der Erziehung, wir können viel Mühe uns geben, aber im Grunde genommen verändern wir nicht wirklich das Herz des Kindes. Sondern es muss wissen, warum geschieht etwas. Warum ist das gut für mich? Ja, die Gründe, die Basis, die fehlt. Und ich möchte euch mal kurz ein Buch vorstellen und ein Zitat daraus lesen, was ich jetzt schon öfter gelesen habe in Englisch, jetzt lese ich es nochmal auf Deutsch, das heißt die lebendige Gemeinde. Und das ist auch in der Gemeinde so. Und ich möchte da mal ein Beispiel rauslesen, was er hier beschreibt. Da geht es inhaltlich in dem Anfang hier des Buches um, wir organisieren gerne, wir strukturieren gerne und das ist auch nicht falsch, aber es kann nicht gewisse Dinge ersetzen. Und ich möchte das mal aus diesem Zusammenhang herausnehmen, dass hier ist der Hintergrund, es geht um Organisation, neu strukturieren und so, da stecken wir auch ein Stück weit drin. Und dann schreibt er Folgendes, doch wissen Sie, also der Hintergrund ist die Umorganisation, dieses neue Strukturieren, doch wissen Sie, was nach der Umorganisation geschehen wird? Das stellt er jetzt als Frage dar. Die Gemeinde hat immer noch dieselben Menschen mit denselben Einstellungen in einer veränderten Struktur. Die Menschen bleiben die gleichen, die Struktur können wir ändern. Aber der Mensch, die Einstellung, die Herzenshaltung, die ist nicht da. Die kannst du mit Strukturen nicht verändern. Und diese Menschen verstehen nicht den Sinn und Zweck der Veränderung. Also wir sehen es auch im größeren Rahmen. Wir können Dinge verändern, wir können Strukturen verändern, aber das heißt nicht, dass dadurch das Herz verändert wird. Und da setzt Gott immer an. Gib mir dein Sohn dein Herz. Und dann sagt er weiter, wenn in einer Gemeinde die richtigen geistlichen Einstellungen vorhanden sind, wird die Struktur von selber die richtigen Formen annehmen, weil vom Heiligen Geist geleitete Menschen vom Geist geleitete Dinge tun. Ja, also die Veränderung ist eine Herzensveränderung und aus der Herzensveränderung entstehen neue Strukturen, gesunde Strukturen. Und darum geht es. Sie werden dann ganz natürlich dem biblischen Muster der Gemeinde entsprechen. Also hier auch sehen wir in diesem kleinen Auszug, worauf es wirklich ankommt, dass es ums Herz geht. Es geht darum, dass wir im Herzen Veränderung brauchen und wenn das geschieht, dann verändert sich auch die Umstände und die Strukturen und das Herz des Kindes. Es tut es dann nicht, weil der Vater es sagt, sondern weil es selber davon überzeugt ist, dass es gut ist. Dahin arbeiten wir alle als, oder wir sind ja schon durch, aber wir haben viele Fehler gemacht. Aber die da noch mittendrin stecken, das ist doch unser Wunsch, oder nicht? Dass die Kinder selber das entdecken, dass es wertvoll ist. Und das kann auch nur Jesus tun. Natürlich, am Ende ist das Evangelium das Entscheidende im Leben eines Kindes. Und diese Grundlage finden wir hier erstmal. Bevor Jesus anfängt, in Aktion zu treten, wird erstmal eine Grundlage gezeigt, dass Jesus wusste, woher er kam und wohin er ging. Und er liebte die Seinen. Und aus dieser Liebe heraus Diese Liebe, die wird aktiv. In Johannes, 1. Johannes 3, Vers 18 heißt es, lasst uns nicht lieben mit was? Worten, sondern mit der Tat und in Wahrheit. Und das macht jetzt Jesus. Er ist voll von Liebe für seine Jünger. Er bereitet sie vor auf das, was bald kommen wird. Und jetzt geht er raus und gibt ihnen eine ganz wichtige Lektion. Und die wollen wir uns jetzt anschauen. Da kommen wir zum zweiten Punkt, die Bedeutung wahres Dienst. Das sind jetzt die Verse 4 bis 11, die wollen wir uns jetzt betrachten. Er stand auf von dem Mahl, nachdem er das gesagt hat, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz um und gürtete sich darauf, goss er Wasser in das Becken und fing an, die Jünger die Füße zu waschen. Es war damals so, und das wissen wahrscheinlich die meisten von euch, dass wenn man eingeladen war in ein Haus, dass dort meistens ein Sklave, ein Diener war, der dort schon bereit stand, denn wenn man mit Sandalen, Birkenstock hatten sie glaube ich damals noch nicht, aber zumindest offene Sandalen, und die Straßen in Israel waren schmutzig, dreckig, voller Staub, dass wenn man so unterwegs war, dass die Füße oft sehr dreckig waren. Und dann war es so, dass bevor man in das Haus hineinging, wurden die Füße gewaschen, meistens von einem Diener. Und wenn keiner da war, hat es auch manchmal der Hauseigentümer gemacht, aber meistens war es ein Diener. Nun, in diesem Fall war es ein gemieteter Saal. Ja, da war niemand. Den hatten die praktisch nur gemietet und da war natürlich auch kein Diener da. So, und dann sind die da alle rein und es ist ja damals so gewesen, dass man da nicht auf Stühlen gesessen hat, am Tisch, sondern man hat gelegen. Man hatte so einen erhöhten kleinen Tisch und dann haben die Jünger, hat man sich da hingelegt sozusagen. Also ich weiß nicht, wie man im Liegen essen kann, aber mir bekommt das nicht so gut. Aber damals war das so. Ja, und die Füße hat man dann so weggestreckt. Aber es war normalerweise der Fall, dass man die Füße gewaschen hat, denn ne, das hat ziemlich gerochen, ganz ehrlich. Und es war unappetitlich. Und zum Essen, wir waschen uns die Hände meistens, ne? Aber damals hat man sich die Füße eben gewaschen, damit man da vernünftig zusammensetzen konnte und Gemeinschaft haben konnte. Und in diesem Fall war nun niemand da und ich könnte mir vorstellen, als sie reingingen, hat jeder so bei sich gedacht, naja, ich doch nicht, ich bin Petrus, ich werde das nicht machen. Oder Johannes oder Jakobus. Und wie sie alle da reinstolzierten. Jeder war sich der Situation bewusst. Oh, hier fehlt irgendjemand. Aber ich bin's nicht. Und so haben sie sich praktisch an den Tisch gelegt und fingen alle an zu essen. Sie waren schon mitten im Mahl. Und Jesus war mit ihnen. Und übrigens Judas Iskariot auch. Wo er wusste, dass er ihn verraten wird. Kurze Zeit später. Und was tut der Herr Jesus in dieser Situation? Was eigentlich hätte jeder Jünger tun müssen? Und das spüren wir auch so ein bisschen wie bei der Reaktion von Petrus, als dann Jesus zu Petrus kommt. Jesus, heißt es hier, stand auf von dem Mahl, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und gürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen. Wer von der Gruppe von 13 Leuten wäre wohl der am wenigsten erwartete, der das gemacht hätte. Es war Jesus. Der Schöpfer der Welt. Alles wurde durch das Wort geschaffen. Lest Johannes 1. Er ist das lebendige Wort. Durch ihn wurde alles geschaffen, was wir sehen und was wir nicht sehen. Und der steht auf und wäscht die dreckigen Füße seiner Jünger. Passt das in euer Bild von Jesus? So war er. Und dann kommt er zu Petrus. Und Petrus reagiert wahrscheinlich so, wie alle anderen es auch getan haben, nur er war jemand, der auch mal was sagte. Die anderen haben das wahrscheinlich alle gespürt. Irgendwas ist hier faul. Oder sie haben wahrscheinlich gesagt, Mensch, bin ich blöd. Wäre ich bloß aufgestanden, dann hätte es gemacht. Jetzt ist eine peinliche Lage. Der Meister, der Herr, unser Herr steht auf und wäscht mir die Füße. Mega peinlich. Und Petrus spricht es aus. Herr, du wäschst mir die Füße? Niemals. Hier sehen wir die Liebe in Aktion. Es hat jemand das so definiert, Liebe ist ein Akt des Dienens, der aus einem demütigen Herzen hervorgeht. Denn hier sehen wir die Demut, die Jesus hatte. Er hat nicht gesagt, ich bin hier der Boss. Also wenn hier einer die Füße gewaschen bekommen sollte, dann bin ich's. Er hätte das Recht gehabt, aber er nimmt dieses Recht nicht in Anspruch, sondern sagt, okay, ich möchte jetzt hier meinen Jüngern eine wichtige Lektion des Dienens, des demütigen Dienens zeigen. Und er erklärt ihnen das ja am Ende des Textes auch, warum er das tut. Er gibt ihnen ein Vorbild. Und die meisten von uns denken jetzt wahrscheinlich an eine Stelle im Philipperbrief, wo das sehr deutlich wird, in Kapitel 2. Und das muss man einfach dazu lesen, weil es so gut erklärt, was hier passiert gerade. In Kapitel 2 im Philippa heißt es ab Vers 1, gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus, gibt es Zuspruch der Liebe, gibt es Gemeinschaft des Geistes, gibt es Herzlichkeit und Erbarmen. So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Das tut der Jesus gerade. Er demonstriert, er pocht nicht auf seine Stellung, er ist der Herr, er ist der Boss, er ist der Meister, er ist der Schöpfer, sondern er demütigt sich und geht den unteren Weg. Und dann heißt es in Vers 4, jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Und dann wird uns erklärt, denn so soll ihr gesinnt sein, so sollen wir denken. Diese Denkweise, die Jesus hat, die soll bei uns auch sein. Heißt hier, denn ihr sollt so gesinnt sein, in Vers 5, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt. Jesus hielt nicht an seiner Position fest. Im Himmel nicht und auch nicht auf der Erde. Und dann heißt es hier, wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes, da haben wir das Bild. Er nimmt die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst. Von der Art von Liebe reden wir. Die sich selbst erniedrigt und er wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Das zeigt Jesus hier in der Handlung der Fußwaschung. Er geht den untersten Weg, er demütigt sich, er hält nicht an seiner Stellung fest, er wäscht die Füße seiner Jünger. Aber uns fällt etwas auf. In dieser Geschichte gibt es noch eine zweite Geschichte. Eine zweite Lektion, die so ein bisschen verborgen ist, aber doch sichtbar wird. Das eine ist, dass Jesus sagt, dann er erklärt ja das, warum er das getan hat und was der Hintergrund ist und warum er das tut, wird uns ja dann erklärt in Vers 13 bis 16. Da sagt er, ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Wir waschen gerne was? Die Köpfe. Das können wir alle gut. Da brauchen wir keine Lektion. Wir tun alle gerne die Köpfe des anderen waschen. Aber hier steht nicht Köpfe. Hier steht Füße. Und er sagt hier, ich gebe euch ein Bild. Ihr sollt einander dienen. Ihr sollt einander die Füße waschen. Den unteren Weg gehen, euch demütigen vor dem anderen. Und dann heißt es, denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer als der ihn gesandt hat. Denn die Jünger werden dann später gesandt. Und was sollen sie als Gesandte widerspiegeln? André hat das vorhin schon so ein bisschen durchklingen lassen in seiner Einleitung. Dass wir das Wesen Gottes widerspiegeln in diese Welt. Der Gesandte ist nicht größer, als der ihn gesandt hat. Wenn Jesus so gelebt hat, dann werden wir herausgefordert, auch so zu leben. Wir sind Botschafter an Christi Stadt, in Korinther heißt es. Und man soll lesen an uns das Wesen des Herrn Jesus. Und das fängt hier in der Gemeinde an. Da möchte das, dass wir das lernen. Dass Gott möchte, dass wir das lernen. Dass wir in Demut einander begegnen und einander dienen. Aber es gibt noch eine zweite Botschaft in der Botschaft. Und die wird deutlich in der Reaktion, die Petrus hier an den Tag legt. Als Jesus nun zu Petrus kommt, spricht Petrus ihm: Auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen, Jesus, antwortet er ihm. Das ist übrigens keine gute Idee. Wenn Jesus etwas tut oder sagt, ist es nicht gut zu sagen, ich möchte das aber nicht. Und der Herr Jesus erklärt ihm jetzt, warum das so wichtig war für ihn. Nicht nur für ihn, für Petrus, sondern auch für alle anderen. Und er erklärt das so in Vers 8 am Ende: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Wie hängt das zusammen? Was meint Jesus damit? Wenn ich dich nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft. Also irgendwas anderes scheint da noch an Botschaft unterschwellig zu laufen. Es ging hier nicht nur um das Dienen und das einander die Füße waschen, dass wir in Demut miteinander umgehen, unsere Liebe in Demut dem anderen bringen, sondern hier ging es plötzlich um Gemeinschaft. Und der Herr Jesus erklärt das jetzt folgendermaßen. Er sagt zu Simon Petrus, sprich zum Herrn, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das ganze Haupt. Gib mir ein Vollbad. Und jetzt kommt die Reaktion des Herrn Jesus. Er sagt Folgendes. Jesus spricht zu ihm: Wer gebadet hat, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße. Was meint der Herr Jesus? Das wissen wir alle, oder? Sünden. Die Sünden, die wir täglich tun. Ja? Die Füße werden immer wieder schmutzig in unserem Leben. Und er spricht davon, unser Wandel, der ist oft nicht so, wie es Jesus gefällt. Sind wir ganz ehrlich, oder? Unsere Füße im Alltag, in unserem Christenleben, in unseren Beziehungen werden immer wieder schmutzig. Und die brauchen was? Reinigung. Reinigung. Wir leben, obwohl wir unsere Sünde vergeben ist, leben wir aus der Vergebung. Jeden Tag. Der Psalmist sagt, ich sündige mehr, als dass ich weiß. Herr, vergib mir meine verborgenen Sünden. Und diese Reinigung, und das versucht Jesus Petrus klarzumachen, du brauchst nicht gebadet werden, denn du bist schon rein. Das Wort des Evangeliums, das Kreuz, hat uns rein gemacht vor Gott, herrlich gemacht. Unsere Schuld und Sünde ist vergeben am Kreuz, aber wir tun täglich wieder neu, leider Versagen. Und dafür brauchen wir die tägliche Vergebung in unserem Leben. Und das versucht der Petrus klar machen. Und wisst ihr, Petrus wird das sehr schnell merken. Denn am Ende, habe ich schon gesagt, am Ende des Kapitels 13 sagt Jesus zu ihm: Petrus, du wirst mich verleugnen, ehe der Hahn kräht. Und wir wissen, wie es dann weitergeht. Er wendet sich nach dem dritten Mal, als er das realisiert, was passierte, als Jesus, als er am Feuer war und die Leute um ihn fragten: Kennst du den nicht? Gehörst du nicht zu denen? Nö, ich kenne diesen nicht. Dann heißt es, er dreht sich weg und weint bitterlich. Und das Schöne ist, am Ende von Johannes, Kapitel 21, nach der Auferstehung, was passiert da? Jesus zitiert Petrus zu sich und er stellt ihm welche Frage? Hast du mich lieb? Er sagt nicht, habe ich dir nicht gesagt, dass du versagen wirst? Du wolltest nicht deine Füße gewaschen haben. Dann hast du keine Gemeinschaft mit ihm. Jetzt kriegst du die praktische Anwendung. Du hast versagt. Hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, hast du mich lieb? Dreimal. Das hat gesessen. Die Lektion hat gesessen. Und wenn du später Petrus siehst in seinem Leben, auch in der Apostelgeschichte, er sagt, als Cornelius zu ihm kommt und fällt vor ihm nieder und betet ihn an, dann sagt er, hey, stopp. Ich bin auch nur ein Mensch. Er hat es verstanden. Und später im 2. Petrusbrief sagt er, ich bin ein Mitältester, ich bin nicht der Boss. Boss ist Jesus. Ich bin auch nur einer von euch. Mehr nicht. Er hat die Lektion gelernt. Und hier sehen wir, worum es in der zweiten Botschaft, in der Reaktion des Petrus auch geht. Wir brauchen täglich diese Reinigung in unserem Leben. Und die bietet uns Jesus ja auch an. 1. Johannes 1, Vers 9 kennen wir alle sehr gut. So wie wir unsere Sünden bekennen, so ist er. Und vergibt uns unsere Schuld. Ja, ist das nicht herrlich, dass wir aus der Vergebung leben? Du musst nicht perfekt sein, nur ehrlich. Perfekt werden wir nicht. In diesem Leben jedenfalls nicht. Sobald du perfekt bist, wird dich Gott in den Himmel holen. Aber solange wir noch hier sind, ist Gott noch an der Arbeit mit uns. Und er bereitet uns vor für die Ewigkeit. Und das beinhaltet auch immer wieder dieses zum Kreuz gehen und Vergebung zu bitten, Reinigung zu suchen. Und das führt mir jetzt, ich bin leider schon ein bisschen über der Zeit, tut mir leid, zum letzten Punkt. Hier gibt es noch so vieles zu sagen. Aber der letzte Punkt ist, die Anwendung ist ja immer so wichtig. Ja, jetzt haben wir so viel gehört und wir haben gesehen, wie Jesus ein Vorbild gibt, wie er demütig seine Liebe demonstriert, indem er das Handtuch nimmt und das Wasser nimmt und die Füße der Jünger wäscht. Es war kein schöner Job. Aber was können wir aus dieser Geschichte lernen? Was ist die Anwendung? Was muss geschehen in meinem Leben, damit das geschieht? Das habe ich mich gefragt. Was muss geschehen in meinem Leben, dass ich bereit bin, die Füße meiner Geschwister zu waschen, zu dienen, den unteren Weg zu gehen, demütig zu sein? Was muss geschehen? Und ich habe zwei, drei Textstellen noch, die ich kurz erwähnen möchte. 1. Petrus 1, Vers 13. Da sagt Petrus folgendermaßen. 1. Petrus 1, Vers 13. Darum umgürtet, das passt so ein bisschen in das Umgürten von Schurz und Ablegen, darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung und seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Darum umgürtet, das ist ein aktives, also damals hat man ja so lange Röcke gehabt, in Indien habe ich einen Lungi gehabt, den habe ich dann so hochgeschnallt, wenn ich gelaufen bin, weil das störend ist, wenn ich so einen Rock trage, also das ist in Indien jetzt so, ne? Also, ja. Und damals war es auch so, dass die Leute dann ihre Lenden sozusagen umgürtet haben, hochgebunden, damit sie bereit waren zur Aktion, damit sie etwas tun konnten. Und hier heißt es, wir sollen die Lenden eurer Gesinnung umgürten. Unser Denken braucht eine Veränderung. Wir denken allzu menschlich. Das sagt Jesus einmal zu Petrus. Du denkst, was menschlich ist und nicht, was göttlich ist. Das heißt, wir brauchen eine Veränderung erstmal in unserer Gesinnung, in unserem Denken. Wir brauchen einen Denkanstoß, damit wir überhaupt in Bewegung kommen. Und das geschieht ja hoffentlich durch eine Predigt, dass wir Denkanstöße bekommen, dass wir in Bewegung kommen. Das ist der erste Schritt. Unser Denken braucht Veränderung. Und dann in Kolosser Kapitel 3. Kolosser Kapitel 3, Vers 12. Da heißt es, so zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte. Hier haben wir wieder die Stellung, die wir haben als Gläubige. Haben wir vorhin von den Schwestern gehört, ja? Welche Stellung wir haben, dass wir wertvoll sind in Gottes Augen, dass er uns ausgerüstet hat mit allem, was wir brauchen. So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen Klage hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Gleiche Gedanke. Wir sollen anziehen. Und ich wollte das Bild benutzen, dieses Ausziehen und Anziehen, was im Kolosser sehr vorherrschend ist, mit dem Bild, was Jesus hier macht, als er aufsteht von dem Mahl, heißt es, da legte er das Obergewand ab. Wenn wir Veränderungen in unserem Leben erleben wollen, dann müssen wir erstmal lernen, abzulegen, bevor wir etwas anziehen können. Sonst kriegst du eine Schicht nach der anderen, siehst nachher aus wie der Michelin-Typ da. Was sind diese? Wenn du nur anziehst, ja, dann wirst du irgendwann so aussehen wie ein Monster. Du musst erstmal ablegen, bevor du etwas anziehen kannst. Und hier in diesem Bild, was Jesus so praktisch macht, er legt ab. Was müssen wir ablegen, damit etwas Veränderung in uns geschieht? Was ist das schlimmste Problem, was wir alle haben? Sünde, ja, wie drückt sie sich aus? Stolz. Das muss erstmal immer wieder zerbrochen werden, immer wieder zum Kreuz gebracht werden, immer wieder abgelegt werden. Meine Meinung, die ist die wichtigste. Ich habe Recht. Und. Da könnten wir so viele Beispiele nennen. Aber dieses Ablegen ist der erste Schritt. Ablegen. Und dann heißt es hier, er nahm einen Schutz und umgürtete sich. Was sollen wir anziehen? Was haben wir gerade gelesen im Kolosser? Wir sollen anziehen Geduld, Langmut, Sanftmut. Wir brauchen die Gnade Gottes dazu, die in Christus Jesus offenbar geworden ist. Das heißt, zieh Jesus an. Er verkörpert alles das, was wir nicht verkörpern. Was wir nicht haben. Deswegen anziehen. Wie mache ich das? Indem ich mich mit dem Wort Gottes beschäftige, indem ich mich verändern lasse, indem ich auch in verbindlichen Beziehungen lebe, in verantwortlichen Beziehungen lebe und nicht mein eigenes Ding drehe. All diese Dinge sind Teil dessen, dass wir verändert werden, dass Gott an uns schleift, dass er uns verändert, damit wir zu dem werden, was Jesus hier sagt: Ich habe euch ein Vorbild hinterlassen und jetzt lebt danach. Denn es heißt am Ende dieses Kapitels, wenn ihr dies wisst, das ist der erste Schritt, wir müssen es erstmal wissen, verinnerlichen, verstehen, dann heißt es, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Das ist die Herausforderung. Verstehen und dann auch zu sehen, den Wert darin, nämlich es heißt ihr, glückselig seid ihr. Wer möchte nicht glückselig sein? Wer möchte nicht Freude in seinem Leben haben? Wer möchte nicht Erfüllung in seinem Leben erleben? Wer möchte nicht zu dem werden, was Gott für ihn sich vorgestellt hat? In dem Plan Gottes sozusagen sich zu entfalten, wie es auch im Gebet vorhin war bei André, dass wir die Werke Gottes tun, die er zuvor bereitet hat, Epheser 2, 8 bis 10. Dass wir in dem Plan Gottes leben, als Individuum, als Christ, aber auch als Gemeinde, das ist die Herausforderung. Und wenn wir das verstehen und uns das damit eins machen können, dann kann etwas Großes geschehen durch uns, in unserem Leben. Und wir tun Dinge, die wir menschlich gesprochen nie tun würden, weil Jesus anfängt in unserem Leben zu arbeiten, uns verändert, uns zu dem macht, wie er ist. Das ist Herrlichkeit, wenn das stattfindet. Und ich kann euch sagen, ich glaube, wenn wir die Jünger heute fragen würden oder jetzt später dann die Apostel, wenn wir die im Himmel mal fragen, was war so für dich so ein Wendepunkt in deinem Leben? Ich glaube schon, dass viele von denen sagen werden, das war das Ereignis schlechthin. Unser Meister, unser Schöpfer hat uns die Füße gewaschen. Das hat mit Sicherheit eine Menge Eindruck hinterlassen. Und ich hoffe, dass wir das auch heute Morgen irgendwie ein Stück weit mit hineinnehmen konnten oder ich euch hineinnehmen konnte in dieses Ereignis und dass es uns auch dahin führt, dass wir sagen, jetzt wissen wir es, glückselig sind, wenn wir es tun. Nur dann wird es auch wirklich Veränderungen bringen. In deinem Leben, aber auch in meinem Leben, aber auch in das Leben der Gemeinde. Lass uns noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du so viel Geduld mit uns hast. Unsere Füße werden immer wieder schmutzig. Wir brauchen immer wieder Reinigung. Und du sagst, dass wir heute zusammenkommen, um das Mahl zu feiern, uns daran zu erinnern, was es dich gekostet hat, uns zu erlösen. Du hast einen immens hohen Preis bezahlt. Und du sagst auch in deinem Wort, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Du hast dein Leben gegeben, als wir noch deine Feinde waren. Und so wollen wir dich dafür preisen und dir danken, dass du so viel Liebe am Kreuz, aber auch die Heiligkeit Gottes und die Gerechtigkeit Gottes am Kreuz demonstriert hast, damit wir gerettet werden können und damit Menschen neu geboren werden, ein neues Leben bekommen. Dafür wollen wir dich preisen, in Jesu Namen. Amen.